Wer sind da? Rufe ich, als die Wimmelbahn hält. Max, Biene und Charlie schrecken hoch. Schon? Fragt Biene. Ja, wir sind in Brandenburg angekommen, sage ich. Wollten wir nicht nach Berlin? Fragt Max erstaunt. Berlin liegt mitten in Brandenburg und wir sind ganz in der Nähe. Heute sind wir bei Christian und Manuela. Die beiden haben Sauen und ganz viele Ferkel. Wie süß, Ferkelchen, ruft Biene. Und hier in Brandenburg werden die berühmten Spreewaldgurken angebaut. Wir werden eine besondere Erntemaschine sehen, den Gurkenflieger, erzähle ich weiter. Oh, da möchte ich mal mitfliegen, ruft Biene sofort. In Brandenburg werden circa 1 Million Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Die Schwerpunkte sind Getreideanbau auf etwa 523.000 Hektar, Futterpflanzen auf etwa 254.000 Hektar und Ölpflanzen auf etwa 148.000 Hektar. Im näheren Umland von Berlin erfolgt Obst- und Gemüseanbau. Die durchschnittliche Größe eines landwirtschaftlichen Betriebes liegt mit 247 Hektar weit über dem Bundesdurchschnitt. Ursache hierfür ist die Entstehung aus den ehemaligen DDR-Großbetrieben. Seht mal, da kommen Christian und Manuela schon, sage ich. Hallo zusammen, begrüßen sie uns. Schön, dass ihr endlich da seid. Hier ist heute richtig was los und es gibt jede Menge zu sehen, sagt Manuela. Wollt ihr gleich mit in den Sauenstall kommen? Ich bin immer noch erstaunt, dass Manuela die Sauen und Ferkel betreut. Es gibt nicht viele Landwirtinnen, oder? Frage ich. Immer mehr Frauen erlernen diesen Beruf. Auch wenn sie nicht aus landwirtschaftlichen Betrieben stammen, erzählt Manuela. Früher war das undenkbar, aber wie in allen anderen Berufen hat die Frauenquote auch in der Landwirtschaft zugenommen. Die körperliche Arbeit war früher wesentlich schwerer, aber auch da haben Frauen immer schon mitgearbeitet. Auf dem Feld und im Stall war ihre Hilfe unverzichtbar. Nach und nach haben sich die Frauen auch zu Landwirtinnen ausbilden lassen und das Studium der Agrarwissenschaften absolviert. Der Beruf Landwirt ist außerdem sehr vielfältig. Man muss nicht unbedingt auf einem Hof arbeiten. In der Beratung in allen Bereichen der Landwirtschaft findet man häufig Frauen. Man kann in die Lebensmittelbranche gehen oder in die Landmaschinentechnik, in den Umweltschutz und in viele andere Bereiche mehr. Viele große Versicherungen stellen für den Agrarbereich ausschließlich Landwirte ein, und zwar nur mit Studium. Beim Stall angekommen, bittet Manuela mich, den Hygieneanzug anzuziehen. Ohne den kann ich dich nicht in den Stall lassen. Das ist Hygienevorschrift, und ich möchte nicht, dass meine Ferkel krank werden. Selbstverständlich steige ich in den Besucheranzug. Manuela hat einen ganzen Stapel davon im Schrank liegen, denn die Anzüge werden nach dem Tragen entsorgt. Du weißt ja sicher, dass wir unsere Sauen besamen. Das wird schon seit vielen Jahren so gemacht. Dem Eber, den wir uns vorher ausgesucht haben, weil wir wissen, dass er gute Anlagen hat, wird das Sperma entnommen. Im Labor wird es untersucht, für die Besamung präpariert und in entsprechenden Behältern bei etwa 17 Grad aufbewahrt. Wichtig ist die Beweglichkeit der Spermien, sodass nach Möglichkeit nur ein Besamungsvorgang notwendig ist, sagt Manuela. Wir gehen jetzt ins sogenannte Deckzentrum. Wir nennen diesen Bereich, in dem sich die zu besamenden Sauen aufhalten, so. Wenn die Ferkel von der Muttersau abgesetzt werden, dauert es etwa 5 Tage, bis sie das nächste Mal besamt wird. Abgesetzt, frage ich. So nennt man es, wenn die Ferkel groß genug sind, um nicht mehr gesäugt zu werden, erklärt sie. Wie erkennt man denn, wann der richtige Zeitpunkt zur Besamung gekommen ist, frage ich. Um die Tiere zu ermuntern, lassen wir ab und zu einen jungen Eber über den Gang laufen, der über den Geruch entsprechende Lockstoffe absondert, den die Sauen wahrnehmen. Die Zeit der Rausche und wenn die Sauen beginnen, empfängnisbereit zu sein, ist nicht ganz ungefährlich. Kurz vor der Besamung und 1 oder 2 Tage danach gelangen die Tiere in einen hormonellen Ausnahmezustand. Manchmal kommt es vor, dass eine große Sau eine kleinere bespringt. Eine ausgewachsene Muttersau wiegt bis zu 300 Kilo. Das kann dazu führen, dass die Wirbelsäule des kleineren Tieres bricht. Es kann unter den Tieren auch zu Kämpfen oder anderen Übergriffen und zu Verletzungen kommen. Wir möchten das natürlich vermeiden und deshalb gibt es hier die sogenannten Sicherheitsfressgitter. Hier können die Sauen in Ruhe fressen oder sich zurückziehen. Sie können diesen Bereich jederzeit verlassen. Wir erkennen am Verhalten der Tiere, wann der optimale Zeitpunkt für die Besamung gekommen ist. Und heute ist es wieder soweit. Da vorne ist Heinz. Er ist heute mit seiner Ausrüstung und der Injektion gekommen, um die Besamung durchzuführen. Nur für diesen Vorgang wird die Sau im Sicherheitsfressgitter fixiert. Bis 2027 ist laut einem neuen Gesetz die Abschaffung dieser Sicherheitsfressgitter vorgesehen. Dazu muss Manuela diesen Bereich des Stalles umgebaut haben. Die Tiere haben dann keine Möglichkeit mehr, sich zurückzuziehen. Für die Besamung dürfen sie dann nur noch sehr kurz fixiert werden. Die Sauen bleiben noch 3 Wochen nach der Besamung hier im Deckzentrum. Dann machen wir die erste Trächtigkeitsuntersuchung und sie wechseln in den Wartestall. Manuela geht voran und ich folge ihr in den nächsten Teil des Stallgebäudes. Wie in einem Wellnesshotel für Schweine, rufe ich erstaunt. Für die Sauen ist es das auch, sagt Manuela. Wie andere Betriebe auch, arbeiten wir hier nach einem neuen Konzept. Die Sauen sollen sich richtig wohlfühlen und sich in Ruhe auf die Geburt vorbereiten. Sie können jederzeit nach draußen gehen. Wenn es ihnen dann zu warm wird, kommen sie wieder rein. Wir haben hier Massagebürsten, jede Menge Beschäftigungsmaterial und Rauffutter. Wie lange bleiben die Sauen hier, frage ich. Eine Sau ist 116 Tage tragend. 21 Tage nach der Besamung wird untersucht, ob alles auch in Ordnung ist und die Ferkel sich gut entwickeln. Wie die Schwangerschaftskontrolle bei Menschen wird auch das mit einem Ultraschallscanner gemacht, erklärt Manuela. Müsst ihr die Sauen dann einzeln zum Tierarzt bringen, frage ich. Nein, nein, diese Kontrolluntersuchung wird hier im Stall gemacht. Entweder von der Besamungsstelle oder von den Landwirten selbst. Ich habe mir so ein Gerät angeschafft. Mit dem Scanner fahre ich über den Bauch der Sau und auf einem Tablet sehe ich, wie sich die Trächtigkeit entwickelt. Das ist sehr praktisch, denn ich kann damit selbst in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Das ist für mich beruhigend. Wenn die Geburt der Ferkel bevorsteht, wird die Sau gründlich gewaschen. Die Tiere genießen es richtig. Dann geht es in den Abferkelstall, in dem jede Sau eine eigene Abferkelbucht hat. Sie kommen dann in diese Kastenstände, in denen sie sich nicht richtig bewegen können. Stimmt's? Frage ich etwas unsicher, denn ich weiß, dass das ein heikles Thema ist. Manuela erklärt. Diese Vorrichtungen nennt man Ferkelschutzkorb. Die Sauen gehen dort freiwillig rein, ohne dass wir sie treiben müssen. Wir haben hier im letzten Jahr umgebaut. Einige Sauen bleiben nach der Geburt mit ihren Ferkeln in den Ferkelschutzkörben und einige haben wir seit dem Umbau in Bewegungsbuchten. Komm, ich zeige dir, wie das aussieht und was die Vor- und Nachteile von beiden Haltungsformen sind. Manuela zeigt mir einen Ferkelschutzkorb, in dem eine Sau liegt, die gerade ihre Ferkel säugt. Wie viele Ferkel bekommt so eine Sau in einem Wurf, frage ich. Im Durchschnitt sind es 13 bis 15 Ferkel, antwortet Manuela. Wenn die Ferkel geboren werden, sorgen wir dafür, dass der Abferkelbereich schön warm ist. Wir haben hier eine beheizte Wärmefläche ohne Schlitze, also quasi Fußbodenheizung. Außerdem hänge ich einen Infrarotstrahler direkt hinter der Sau auf und einen weiteren noch über der Wärmefläche. Die Körpertemperatur der Ferkel darf nicht absinken. Sie müssen beweglich bleiben und schnell den Weg zum Gesäuge der Mutter finden. Auch im Sommer haben wir diese Lampen immer an. Und die Sau kann sich hier nicht bewegen, frage ich. Sie kann sich hinlegen und aufstehen und ein paar Schritte vor- und zurückgehen. Sie bleibt insgesamt 28 Tage hier im Ferkelschutzkorb, erklärt Manuela. Wie der Name schon sagt, werden durch den Korb die Ferkel geschützt. In den ersten paar Tagen nach der Geburt sind die Ferkel noch nicht so schnell und können sich auch nicht orientieren. Sie suchen immer die Nähe der Mutter. So eine große Sau wiegt ungefähr 300 Kilo und wenn sie sich zum Schlafen hinlegt, da merkt sie nicht, ob ein oder mehrere Ferkel unter ihr liegen. Die Ferkel können sich dann verletzen oder sogar ersticken. Der Ferkelschutzkorb verhindert, dass die schwere Mama sich auf die Kleinen niederlässt. Wir haben Bewegungsbuchten gebaut. Es ist schön, wenn die Sau sich bewegen kann, aber genau das tut sie auch und sie guckt eben nicht, wohin sie sich bewegt. In den Bewegungsbuchten lege ich die Ferkel deshalb in eine Kiste, während die Mutter frisst. Macht es den Ferkeln nichts aus, wenn sie in eine Kiste gelegt werden, frage ich. Das macht ihnen ungefähr so viel aus wie einem Baby, das man zu seiner eigenen Sicherheit in einer Babyschale anschnallt, sagt Manuela. Die Säugezeit ist für die Muttersau körperlich anstrengend. Deshalb bekommt sie ein besonders energiereiches Futter. In den verschiedenen Phasen hat der Körper auch unterschiedliche Ansprüche und so wird das Futter immer wieder angepasst. Was ist das denn, rufe ich. Manuelas Mann Christian erklärt, das ist ein Betäubungsgerät. Wir müssen es seit einiger Zeit für die Kastration der männlichen Ferkel einsetzen. In den ersten 7 Tagen nach der Geburt ist bei den Ferkeln jede Menge los. Sie werden geimpft, damit sie eine Grundimmunisierung haben. Das ist genauso wie die Erstimpfung bei Säuglingen. Danach werden die Ohrmarken eingezogen. Das ist eine Vorschrift, um die Herkunft der Tiere immer und überall nachvollziehen zu können. Ebenfalls in dieser Zeit werden die Schwänze kopiert. Warum wird das eigentlich gemacht, frage ich. Da Schweine Rudeltiere sind und auch in Gruppen gehalten werden, kann es beim Spielen und Rangeln zu Verletzungen kommen, erklärt Christian. Und dann werden die Jungs in das Gerät da gesteckt, frage ich. Genau, sagt Christian. Aber keine Sorge, die Ferkel quieken nur kurz, wenn ich sie hochnehme und in das Gerät stecke. Alles andere spüren sie nicht, weil sie dann schlafen. Sie werden durch ein Gas, das Isofluran heißt, betäubt. Der Eingriff der Kastration dauert nur wenige Sekunden. Danach werden die Ferkel in eine Kiste gelegt, bekommen noch ein Mittel gegen Wundschmerz und sind nach kurzer Zeit wieder fit. Es ist genauso wie bei vielen Haustieren, die ebenfalls kastriert werden. Warum muss man die männlichen Tiere überhaupt kastrieren, frage ich. Sie entwickeln im Wachstum ein Hormon, welches das Fleisch ungenießbar macht. Es stinkt. Um das zu verhindern und auch um hormonell bedingten Machtkämpfen und Verletzungen in der Gruppe vorzubeugen, wird die Kastration vorgenommen. Wie lange werden die Ferkel denn gesäugt, frage ich. Die Kleinen bleiben 28 Tage bei ihrer Mutter. Danach kommen sie in Gruppen zusammen in den Aufzuchtstall. Das ist ein weiteres Gebäude hinter dem Stall hier. Die Ferkel sind dort auf sogenannten Flatdecks untergebracht. Das sind grüne Kunststoffböden mit nur schmalen Schlitzen. Sie bekommen ferkelgerechte feste Nahrung, das sogenannte Starterfutter, das alle Nährstoffe für ein gesundes Wachstum enthält. Das ist wie bei Kindern, die nach dem Abstillen nach und nach auf feste Nahrung umgestellt werden. Im Aufzuchtstall oder Ferkelkindergarten, so nennen wir den Stallbereich, gibt es wie in den anderen Ställen auch jede Menge Spielzeug, Beschäftigungsmaterial und Rauffutter. Wir arbeiten hier schon von Anfang an nach Tierwohlrichtlinien und unsere Sauen und Ferkel haben mehr Platz, als gesetzlich vorgeschrieben wird, erklärt Manuela. Christian fügt hinzu, hier bleiben die Kleinen 50 Tage. Wenn sie 10 Wochen alt sind, haben sie ein Gewicht von 25 bis 30 Kilo und werden dann an einen Mastbetrieb verkauft. Aber wann bekommen die denn die Antibiotika? Ich habe gehört, dass Ferkel und auch große Schweine Antibiotika bekommen, damit sie nicht krank werden. Ich weiß, dass einige Leute dies glauben. Das ist allerdings nicht wahr. Wenn ein Schwein krank wird, müssen wir den Tierarzt rufen. Der untersucht es und prüft, ob es wirklich ein Antibiotikum braucht. Oder ob die Erkrankung auch anders behandelt werden kann. Dann stellt er ein Rezept mit der genau vorgegebenen Menge für das einzelne Schwein aus. Ich bekomme nur mit dem Rezept das Medikament ausgehändigt. Sollte nach der Behandlung noch etwas von dem Medikament übrig sein, muss ich es zurückgeben. Was macht ihr eigentlich mit der Gülle, frage ich. Christian erklärt, unter den Spalten im Stall ist der Güllekeller. Wir arbeiten hier mit einem Wechselstausystem. Im Keller sind Wände gezogen, die an einer Seite offen sind. Jeweils zwischen 2 Buchten ist eine durchgängige Wand. Vor den Buchten verläuft ein Kanal. Gülle hat ein ziemliches Gewicht und drückt daher gegen die Schieber, die zwischen Keller und Kanal angebracht sind. Wenn der Schieber gezogen wird, entsteht ein Sog und durch die Fließgeschwindigkeit wird die Gülle komplett herausgezogen. So wird verhindert, dass sie sich in den Ecken festsetzt, dort hart wird und sich zum Beispiel Fliegennester bilden. Aus dem Güllekanal gelangt die Gülle dann in die Güllegrube, die, etwas tiefer angelegt, hinter dem Stall ist. In der Grube ist eine Pumpe, die die Gülle dann in den Behälter, den du dort siehst, befördert. Von dort aus geht es dann über eine Pumpstation auf der anderen Seite weiter in die Ausbring- und Transportfässer. »Oh, habt ihr da ein Schaufenster im Stall?«, frage ich. Vor einem großen Fenster steht eine Gruppe Kinder und bekommt von einer Frau etwas erklärt. »Wir haben häufig Schulklassen hier auf dem Hof. Die können wir aus hygienischen Gründen nicht alle durch den Stall laufen lassen. Da haben wir dieses große Schaufenster gebaut«, erzählt Manuela. Die Frau ist Christine. Sie ist Bauernhofpädagogin. Diese Zusatzausbildung machen viele, um ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben und Kindern zu erklären, wie moderne Landwirtschaft heute funktioniert. Wir Bauern halten es für wichtig, den jungen Menschen zu zeigen und zu erklären, woher ihr tägliches Essen kommt. So ein Schweinestall ist kein Streichelzoo, aber das Wohl der Tiere ist unser größtes Anliegen. Das wird immer wieder und immer häufiger falsch dargestellt. Wussten Sie eigentlich, dass der Spreewald eine historische Kulturlandschaft im Südosten Brandenburgs ist? Die natürliche Flusslaufverzweigung der Spree, die durch angelegte Kanäle erweitert wurde, ist das Hauptmerkmal dieser Region. Als Auen- und Moorlandschaft ist sie als Biosphärenreservat geschützt und hat für den Naturschutz eine überregionale Bedeutung. Geprägt wurde diese Kulturlandschaft durch die Sorben. Das Gebiet ist eines der bekanntesten und beliebtesten Reiseziele in Brandenburg. »Hier werden also die berühmten Spreewaldgurken angebaut?«, frage ich Christian, als wir gemeinsam zu dem großen Feld gehen. Christian nickt. »Pro Jahr werden hier etwa 32.000 Tonnen Gurken geerntet. Sie werden hier schon seit Hunderten von Jahren angebaut. Durch den besonders humusreichen Boden, die günstigen Wasserverhältnisse und die vielen Sonnenstunden wachsen sie hier besonders gut. Unsere Spreewaldgurken sind ein Symbol für Regionalität. Flämische Tuchmacher brachten die Samen aus ihrer Heimat mit. Die ursprüngliche Schwierigkeit bestand darin, die Gurken lagerfähig zu machen, damit man auch über den Winter einen ausreichenden Vorrat hatte. Also legte man sie in Essig ein, um sie so haltbar zu machen. Die Rezepte für die Spreewaldgurken als Senfgurken, saure Gurken, Pfeffergurken, Knoblauchgurken oder Gewürzgurken sind streng gehütete Familienrezepte und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Bis heute werden nur frische und handverlesene Kräuter zum Einlegen verwandt. Die ersten Spreewaldgurken wurden 1896 in Lübbenau unter diesem Namen verkauft und seit 1999 ist der Name geschützt. Noch heute findet man in kleineren Läden oder an Marktständen große Fässer mit Gurken in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, aus denen man sich mit einer Holzzange bedienen kann. Die Spreewaldgurken sind tatsächlich eines der wenigen DDR-Erzeugnisse, die nach der Wende weiter produziert und bis heute erhältlich sind. Auch einen Themenradweg gibt es. Auf einer Länge von 260 Kilometern kann der ganze Spreewald erkundet werden und man fährt immer der Gurke nach. Im Frühjahr werden die winzigen Pflänzchen, die vorher aus den Samen vorgezogen werden, in lange Bahnen aus Mulchfolie gesetzt. Darüber werden Erddämme gezogen. Mulchfolie ist kompostierbar. Die Dämme sorgen dafür, dass die Pflanzen es schön warm haben. Und ein Vlies schützt sie vor Nachtfrösten und hungrigen Tieren. Zur Bewässerung legen wir Tropfschläuche entlang der Reihen. »Nanu, was ist denn das?« Zu meinen Füßen miaut es leise. Ich bücke mich und hebe ein kleines Kätzchen hoch. »Na«, frage ich, »hast du dich verlaufen?« Christian guckt. »Nicht schon wieder«, sagt er. »Die Jungen unserer Hofkatze lieben es, hier ins Gurkenfeld zu laufen. Fast täglich bringen meine Erntehelfer ein oder zwei kleine Kätzchen auf dem Gurkenflieger wieder mit zum Hof. Gurkenflieger? Frage ich und schaue zum Himmel. Die Gurkenflieger sind Trecker oder Lastwagen mit Anhänger, an denen links und rechts zwei lange Tragflechten angebracht sind. Die sind um die 15 Meter breit und schweben etwa 30 Zentimeter über dem Boden. Auf den Flächen liegen bäuchlings bis zu 38 Erntehelfer auf Kissen oder Decken, die unsere Gurken per Hand pflücken. Die Gurkenflieger sehen ein bisschen aus wie die alten Doppeldecker. Der offizielle Erntebeginn ist der 24. Juni. Die Ernte dauert so lange, bis die ersten kalten Nächte kommen. Die Maschine fährt sehr langsam und schafft pro Minute etwa einen Meter. Die Gurken werden auf ein Förderband gelegt, das sie dann in den Sammelbunker der Maschine transportiert. Zum Schutz ihrer Hände vor den kleinen, rauen Härchen der Pflanze tragen die Erntehelfer Handschuhe. Wenn der Sammelbunker voll ist, werden die Gurken auf einen Wagen geladen, der sie dann zur Sortieranlage bringt. Hier werden sie gewaschen und laufen über mehrere Rüttelbänder, die sie nach unterschiedlichen Größen sortieren. In großen Transportboxen werden sie dann zur Einlegerei gefahren. Diese Gurkenflieger sind Kult, sagt Christian. Wir bieten an, bei der Ernte mitzuhelfen. Tatsächlich finden sich oft auch Touristen, die das ausprobieren. Die meisten halten es allerdings nicht lange aus, denn diese Arbeit geht in die Arme, den Nacken und den Rücken. Gibt es keine Maschinen, die die Ernte erledigen? Christian erläutert. Tatsächlich hat es Pilotprojekte mit Maschinen gegeben. Die sind aber alle gescheitert. Um eine Maschine einsetzen zu können, müssten alle Gurken gleichzeitig reif sein, denn die Maschine reißt die ganze Pflanze aus. Das gleiche gilt für Spargel, der ja hier in Brandenburg auch in großen Mengen angebaut wird. An Gurken und Spargel ist bisher jede Maschine gescheitert, sagt Christian. Da drüben ist ein schöner Gemüsegarten, sag ich. Baust du in deinem eigenen Garten auch Gurken an, Christian? Gurken und anderes Gemüse. Meine Mutter, die immer noch den Garten hegt und pflegt, sagt, ihre seien die besten, schmunzelt Christian. In der DDR haben die Landwirte alle auf LPGs gearbeitet. Jeder hatte daher zu Hause ein kleines Stück Land, mit dem er sich selbst versorgen konnte. Auch Hühner oder ein paar Schweine durften gehalten werden. Wir hatten früher zu Hause 50 Hühner. Die Eier haben wir auch an den Konsum, so hießen die Lebensmittelläden in der DDR, verkauft. Die Leute versorgten sich viel untereinander. Der eine Bauer hatte Eier, der andere Milch, der nächste Kartoffeln. Das gleiche galt für Fleisch. Meine Mutter hat das mit dem Gemüsegarten beibehalten. So ist die Familie das ganze Jahr mit heimischem Gemüse versorgt, sagt Christian. So ein Gemüsegarten würde mir auch gefallen, sage ich. Es ist schon spät, wir müssen weiter. Wo geht es denn jetzt hin, fragt Max. Jetzt fahren wir nach Sachsen-Anhalt, erkläre ich den Kindern. Und ich kann euch versprechen, dass es dort auf jeden Fall sehr süß wird.